Geschichtenerzähler aller Zeiten uns erzählt hat. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Wertschätzung. Das Jesusherz ist der Titel meiner Predigt und ich möchte beginnen mit einer Stelle, die empfinde ich fast wie ein Paralleltext zu diesem Gleichnis. Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Also zunächst einmal sehen wir in diesem Text so quasi Jesus bei der Arbeit. So wie wir ihn kennen, so wie wir es immer wieder lesen in den Evangelien. Er predigt die gute Nachricht vom Reich Gottes und er löst akute Probleme. Das ist also nicht nur eine tolle Voraussage, sondern jetzt, hier und jetzt, Menschen sind da mit unfassbarer Not, Blinde und Gelähmte und alle möglichen Leute. Oder auch ein Zachäus, der im Baum sitzt und ausgegrenzt ist und ein schreckliches Leben hat, trotz all seinem Reichtum. Jesus sieht den Einzelnen und er löst akute Probleme. Aber was wir hier bekommen, und das ist eher ungewöhnlich, wir bekommen einen Einblick, was in Jesus abging. Ja, wir bekommen einen Einblick durch diesen Text, was in Jesus abgeht. Ein einzigartiger Einblick und das ist vielleicht heute Morgen auch ein Schlüssel für uns. Zunächst mal, was sahen die Augen Jesu? Was sah er? Nun, sie sahen Schafe ohne Hirten. Sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wisst ihr, Schafe brauchen einen Hirten. Wenn Schafe keinen Hirten haben, dann geraten sie in einen richtig schlechten Zustand. Ich habe mal in einer Predigt in Norddeutschland gesagt, Schafe sind sehr dumme Tiere. Und nach dem Gottesdienst kam ein Schäfer zu mir, also quasi mein Kollege, aber so richtig mit Schafen. Und da durfte ich mir aber was anhören, Freunde. Uiuiuiui. Das gab eine richtig starke Korrektur und ich habe die auch angenommen. Und heute sage ich öfter mal, Schafe haben sehr viel Pech beim Nachdenken. Hochintelligente Tiere, das habe ich jetzt gelernt. Aber selbst der hochintelligenteste Mensch hat ja auch irgendwo blinde Flecken. Ne? Kennen wir ja alle. Ne? Und Schafe haben das eine Problem, sie sind Herdentiere. Sie können nur zusammen überleben, aber das kapieren sie nicht, weil sie zerstreuen sich. Deshalb brauchen sie einen Hirten. Ja? Deshalb muss der da sein mit seinen Schäferhunden. In Jesaja 53, Vers 6, da wird das nochmal so auf den Punkt gebracht. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Ganz genau. Och, guck mal da, ein Blümchen, oh wie schön. Och, da vorne ist das Gras noch ein bisschen grüner und so verteilt sich die Herde und der Wolf hat leichtes Spiel. Ja. Der Hirte ist dazu da, sie zu grünen Weiden zu führen. Ja. Und sie sind dafür gemacht, sie können nicht anders, sie müssen diesem Hirten folgen. Der ist unfassbar wichtig, weil sie das einfach mit dem Herdentiersein nicht so gut auf die Kette kriegen. Und genauso sehen wir es ja auch in unserer Gesellschaft und dieser gefallenen Welt. Ich glaube, der Individualismus ist heute größer als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Ja, das hat sehr positive Seiten, ja, dass ich mich auch mal mit mir beschäftigen darf und mit meinen Grenzen und mit wer ich bin und bei mir zu Hause sein darf und so. Da ist ja eine große Betonung drauf. Die finde ich ganz wunderbar, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber wenn wir hatten ja im Dritten Reich und auch im Kommunismus so den absoluten Kollektivismus. Du bist gar nichts. Deine Familie, dein Volk, so, und du dienst da. Ne? Und so hatten wir es auch im Alten Testament. Ne? Und jetzt ist es so gerade erstmal ich. Und erstmal bin ich zur Ruhe gekommen und so. Und wie gesagt, ganz viel Gutes dabei, auch seelsorgerlich und ganz, ganz wichtig. Ne? Aber ich glaube, als Gemeinde kann das Pendel manchmal so ein kleines bisschen zurück. Jeder Mensch ist so, ich gucke auf meinen Weg, was ist jetzt für mich dran, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, so. Ne? Und deshalb haben wir Kriege. deshalb haben wir Drogenhandel, deshalb haben wir Kinderhandel, mein Lebensthema, das es geworden ist. Deshalb geht so vieles schief, weil jeder guckt auf seinen Weg. Und für Geld geht alles. Für Geld geht absolut alles. Kinderhandel ist ein Multimilliarden-Euro-Geschäft weltweit. Ja, in Deutschland, in Afrika, in Asien. Die Dimensionen sind fast nicht zu begreifen, wie groß dieses Thema ist. Und jeder schaut auf seinen Weg und guckt, ob er irgendwie Geld verdienen kann. Das zweite Bild, das Jesus sieht, ist, er sieht eine Ernte ohne Arbeiter. Die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Es ist ja so, das ist ein Bild von Dringlichkeit. Wenn die Ernte nicht rechtzeitig eingeholt wird, dann ist sie verloren. Sonst würden ja wenige Arbeiter reichen. Dann hätte Jesus gesagt, Leute, sind wenige Arbeiter, aber ich habe euch ausgebildet. Naja, ihr braucht da ein paar Jahre länger und dann ist das eben so. Nein, nein, dieses Bild von der Ernte ist ein Bild von Dringlichkeit. Diese Ernte muss eingeholt werden. Ernte ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Da kommen auch Saisonarbeiter über die Grenzen und arbeiten in den Spargelfeldern und so weiter, weil wir nicht genügend Arbeitskräfte dafür haben. Die Ernte muss jetzt eingeholt werden. Ja? Die Ernte muss jetzt eingeholt werden. Meine Oma in Wuppertal, die sagte nie Herbstferien, wenn wir Herbstferien hatten. Die sagte immer Kartoffelferien, ganz genau. Ne? Weil damals waren die, bei uns waren es schon Herbstferien, also eine Zeit, wo wir dringend chillen mussten. Aber davor die Generation, für die war das Kartoffelferien. Das bedeutet, es war jetzt keine Zeit, in die Schule zu gehen. Wenn du in der Zeit deine Trauung organisiert hattest, dann hattest du einen Knall. Da würde keiner kommen. Da wurde kein Fußball gespielt. Da war nicht mal Bildung wichtig, sondern jetzt ist Oma und Opa und Papa und Mama und alle Kinder so gut sie können in diesem Feld und wir bringen die Ernte ein. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und wenn wir sie eingebracht haben, dann, dann kommen wir in die Scheune zusammen und feiern Erntedankfest und tanzen und singen. Dann machen wir Trauungen, dann geht die Schule wieder los und so weiter. Aber erst mal die Ernte. Und dann danken wir Gott, dass wir über den Winter kommen. Ja? Also ein Bild von absoluter Dringlichkeit. Sonst ist alles umsonst gewesen. Pflügen umsonst, säen umsonst. Feiern tun wir nach der Ernte. Diese Dringlichkeit, die das Bild ohne Frage ausdrückt, kann natürlich jetzt auch an einen Punkt führen, wo es anfängt, Druck zu machen. Ja? So eine Predigt habe ich ganz früher auch ganz gerne gehalten. Und dann, und was machst du? Und die Ernte und deine Nachbarn und jo, und dann senken sich so die Köpfe, wer will da widersprechen? Ja, ja. Wenn ich mal so fragen würde, wer betet hier eigentlich genug? Oder wer ist hier eigentlich evangelistisch genug? Oder wer liest hier eigentlich genug in der Bibel? Ich glaube, die Hände gehen sehr zögerlich hoch. Und wenn dann mit so einem sehr trotzigen Gesicht, das eigentlich sagt, das geht dich in Kack an. Ja. Und so kann dann Druck entstehen. Ne? So kann man dann, ich habe auch schon so Predigten gehört früher so, ne? Du fährst 3 Wochen in den Urlaub und gibst wie viel aus? Während deine Nachbarn verloren sind, hallo, weißt du, was auf sie wartet in Ewigkeit? Kann ein Jünger Jesu das tun? Ja, da kommt sofort so eine Schwere auf die Versammlung. Ja, da kommt sofort so eine irgendwie, so, ne? Kann man das wirklich machen? Ja, du kaufst dir ein Auto für 5.000 Euro, während Kinder hungern in der Welt. Hätte nicht eins für 3.000 gereicht? Ne? Da können wir, dann 3.000 wäre nicht 2.500. Und am Ende, vielleicht ist der Druck so hoch, wer dem nachgibt, tut keiner, gibt einfach alles weg, ja, und ist selber arm. Ja, und kann überhaupt nichts mehr tun für niemanden. Ja. So, also, ich möchte euch was sagen. Ich bin nicht nur Theoretiker, ich bin auch ein Pragmatiker in einer gewissen Art und Weise. Ich möchte etwas erreichen. Wenn ich glauben würde, dass religiöser Druck und ein schlechtes Gewissen irgendetwas bewegen könnten in dieser Welt, ich sage euch, ich würde euch die Hölle heiß machen. Ich gebe das einfach mal zu, ich bin ganz schwach. Ja? Ich will Resultate. Aber es ist meine Lebenserfahrung, dass es nichts, aber auch gar nichts bringt. Und deswegen gehen wir einfach mal einen Schritt weiter und gucken mal nach einer anderen Motivation, nicht nur die Dringlichkeit der Ernte, übrigens, als Jesus das sagte, das Bild ganz klar, Dringlichkeit der Ernte, seitdem sind 2000 Jahre vergangen, das relativiert das natürlich auch ein bisschen. Aber was viel wichtiger ist, was passierte dabei im Herzen Jesu? Und das sehen wir in Matthäus 9, 36. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Mitleid, das klingt jetzt für uns ziemlich relativ. Man kann mehr oder weniger Mitleid haben. Ne? So wie ich den Priester dargestellt habe in meinem Lied, hatte der ja auch Mitleid. Das tat ihm so leid. Doch ging er vorbei und hat Prioritäten gesetzt. Ja? So, man kann mehr oder weniger Mitleid haben, oder? Das Wort Mitleid hier ist schon richtig übersetzt. Es ist nur in unserer Sprache so abgeflacht, dass es irgendwie das gar nicht mehr so auf den Punkt bringt. In der Luther 1912, da steht, da jammerten sie ihn. Kannst du heute keinen mehr zumuten, nur Text, aber da jammerten sie ihn. Jammer empfand er innerlich. Ja? Die neue Genfer übersetzt, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Ja, das ist ein bisschen mehr als Mitleid. Tiefes Mitgefühl. Im Hebräischen ist es ja so, dass der Darm der Sitz deiner Gefühle ist. Ja, bei uns Deutschen ist es mehr so das Herz. Ja, ich weiß nicht, ob der Hebräer seiner Liebsten dann sagt beim Heiratsantrag, ich liebe dich mit meinem ganzen Darm. Klingt jetzt nicht so romantisch, ja, aber das wäre es. Also die sprechen von ihrem Darm. Aber interessanterweise, auch wir sprechen doch von einem Bauchgefühl. Wir sagen doch, irgendwie, nee, es fühlt sich nicht richtig an. Ja, und klopfen uns dabei gerne mal aufs Bäuchlein. Ja. Da ist der Sitz der Emotionen, so zumindest aus hebräischer Sicht. Und du könntest hier übersetzen, und ich habe euch das mal mitgebracht, damit es nicht nur meine Behauptung ist, aus der Strong's Konkordanz, kann jeder im Internet nachgucken, keine Generation von Christen war so bevorzugt wie wir, was Zugang zu Schriften, zum Griechischen, zu allem, was uns interessiert, angeht. Und dort heißt es, Vergleich mit Deutsch, es dreht einem den Magen um. Das heißt, man spürt den Schmerz über die Not des anderen förmlich in den Eingeweiden. Und das war die Motivation Jesu. Für Menschen sein Leben geben. Das war, warum er am Kreuz hing. Ja? Er war nicht einfach gehorsam. Er hat nicht einfach eine Entscheidung getroffen, Jüngerschaft. Nein, er hat uns so sehr geliebt. Baby, er konnte sich eine Ewigkeit ohne dich nicht vorstellen. Er wollte sich eine Ewigkeit ohne dich nicht vorstellen. Und deswegen blieb er dort hängen, der die ganze Zeit hätte fliehen können. Deshalb ließ er das mit sich machen. Deshalb nahm er all unsere Sünde auf uns. Manchmal sagen Leute, und ich habe das als Kind schon manchmal gedacht, ne? Ja, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Gut, es gibt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wie viel es schon gegeben hat, weiß ich nicht. Ja, also war schon für die alle. Ne? Nimm dich mal nicht so wichtig. Aber wisst ihr, der Paulus, der sagt das so schön im Galaterbrief, habe ich jetzt nicht dabei, aber ich liebe diese Bibelstelle, wo er sagt, das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an Christus, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und ich denke, yo, Paul, das hast du verstanden. Ja, dann wird es erst zum Evangelium, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Es muss persönlich werden. Ja. Für dich hat er das getan, weil er sich eine Ewigkeit ohne dich nicht vorstellen wollte. Was ist, wenn uns das Jesusherz fehlt? Und ich meine, da hat die Kirche viel geleistet auf dem Gebiet im Laufe ihrer 2000-jährigen Geschichte, dass man von dem Jesusherz gar nichts mehr erkannte. Ich habe hier so eine kleine Begebenheit aus Johannes 9, die Verse 1 bis 2, die finde ich fast, ja, die ist krass, finde ich. Und als Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. So, was sehen wir hier? Erstmal das, was mit Jesus passiert, was immer passiert. Erbarmen, Mitleid, er löst akute Probleme im Leben dieses Menschen. Was passierte bei seinen Jüngern? Nun, bei denen ging wenig hier ab, im Darm oder im Herzen. Bei denen ging was im Kopf ab. Theologiestudenten eben. Ne? Und sie sagten dann: Jesus, wir haben doch letzte Woche das Referat von dir gehört, Saat und Ernte und so weiter. Wer ist das jetzt hier schuld? Ist das seine Sünde oder seine Eltern? Da ist kein Moment des Mitleids. Da ist keine Beachtung für einen der Ärmsten der Armen. Ja, blind geboren, mein ganzes Leben, ein Bettler, ein Ausgestoßener. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es damals bedeutete, ein Bettler zu sein. Da ist ein Bettler heute zu sein, ja, ich will das nicht sagen, dass das Luxus ist, das klingt wie so dann auch wieder falsch. Aber es war schon noch anders. Ja, es war schon noch anders. Und ja, und das ist, was mit den Herrn Theologen passiert. Und da kann man ja diskutieren, ist doch alles Saat und Ernte. Ne? So wie der Priester auch gesagt hat. Ja? Saat und Ernte, und da muss er ja irgendwas gemacht haben. Sonst hätte Gott das da jetzt nicht zugelassen. Und meine Antwort, und bestimmt auch die Antwort Jesu, auch wenn er das hier nicht sagt, ist: Saat und Ernte, ja, ist das völlig biblisch, aber nicht Karma. Saat und Ernte ist ja so ein bisschen ähnlich wie der Gedanke von Karma, ne? Aus dem Buddhistischen, aus dem Hinduistischen. Aber es ist eben Saat und Ernte plus Gnade, plus Erbarmen, plus Rettung. Ja, so dieses Basisding, Saat und Ernte, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du einen umbringst, wird Jesus dir vergeben. Ja, in den Knast wirst du wohl müssen. So, Saat und Ernte, ja. Aber eben Saat und Ernte plus Liebe, plus Vergebung, plus Barmherzigkeit, plus Hilfsangebote. Wenn ihr diese Predigtreihe gehört habt, darüber, wie Jesus mit der Bibel umgeht, mache ich jetzt mal etwas, das alle Regeln bricht, die ich da selbst formuliert habe. Okay, ist das okay? Ich mache einen Bible-Remix und reiße zwei Bibelstellen mal völlig aus dem Zusammenhang, aber ich finde, es ergibt ganz viel Sinn. Seid ihr bereit? Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Lasset uns hinüberfahren auf die andere Seite. Sie aber nahmen ihn, wie er war, und fuhren los. Er aber schlief. Als sie aber mitten auf dem Meere waren, da erhob sich ein Sturm, ein gewaltiger Sturm, und die Wellen und das Wasser kamen ins Schiff. Sie aber weckten ihn und sagten: Herr, Herr, ist es dir egal, dass wir hier ertrinken, dass wir umkommen? Jesus stand auf und er sprach: Sag mal, wer hat gesündigt, dass ihr heute hier so erbärmlich ersaufen werdet? Ihr oder eure Eltern? Ich unterstelle jetzt mal, das hat die Theologen, die Herren Theologen, die ja mit ihren wichtigen Theorien auch ganz viel unterwegs sind, das hat sie trotzdem nicht abgeholt. Oder? Jetzt geht es ums Überleben, so bei diesem Blinden, der da liegt. Und das ist eben vor aller Theologie, ja, vor aller Theologie, vor aller Richtigkeit oder Falschheit oder Erkenntnisfragen oder was, steht die Barmherzigkeit Jesu. Ohne diese Barmherzigkeit darf die Kirche gerne dicht machen. Das ist, worum es geht. Ich habe auch als junger Theologe viel Leidenschaft investiert, dogmatische Genauigkeit und ganz genau mit der Bibel arbeiten und hingucken. Und das war auch gut und richtig. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es ist nicht das Erste. Das Erste ist das Jesusherz. Ein Erbarmen und eine Liebe. Alles, was wir so machen, was nicht dahin führt, können wir auch lassen. Was nicht zu den Armen führt, was nicht zu den Verlorenen führt, was, ja, aber eben nicht aus Druck, die Ernte, oh ja, ich bin ja, dann muss ich, Jesus hat so viel für mich getan, ich muss ja jetzt auch mal was machen oder so. Nein, nein, nicht aus Druck, sondern mit dem Jesusherz. Ich weiß noch, früher haben alte Leute, als ich so aufgewachsen bin, oft Sachen gesagt wie: Ja, die Leute da in Afrika oder in Asien, kann man mal was spenden, ist schon gut, die für die Kinder was zu spenden. Ich weiß noch, in der Sonntagsschule, da war so ein Schwarzafrikaner, damals haben wir noch was anderes dazu gesagt, und da konntest du dann einen Groschen reinschmeißen, ne, und dann nickte der so. Ja, hat nur noch gefehlt, heute. Unmöglich, aber es war Sonntagsschule, hallo, ich war ein Kind. Ja. Heute hätte man das natürlich digitalisiert und da wird noch eine Sprachspur kommen und sagen: Jebo, Bossi, Jebo. Aber das war die Zeit. Also schmiss ich meine 10 Pfennige, das war der 10. von dem Euro, den ich bekommen hatte, dort rein. Ja. Und die Leute sagten: Ja, wenn die mal so fleißig wären wie wir, ne, wenn die mal morgens aufstehen würden, wenn die mal, dann ging es denen auch viel besser. Wisst ihr, manchmal höre ich das noch, wenn ich so gerade in Nepal die Tage, wo ich Frauen sah, die im Fluss Steine rausholen für einen Steinbruch und dahin tragen mit Baby auf dem Rücken. Dann denke ich, dann höre ich so eine Generation meiner Oma sowas sagen. Ja. Jünger Jesu mit hartem Herzen. Ach, Kampf für Gerechtigkeit, Uwe, ist ja schön, dass du dich dafür engagierst, aber letztlich ist es ja auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und Jesus hat ja gesagt, die Armen werdet ihr immer haben. Genau. Der saß in so einem Opa-Sessel, fuhr zurück und sagt, komm, wir chillen mal, gucken Netflix, die Armen wird es ja immer geben. Genauso hat er das gesagt, oder? Ich glaube nicht. Ich sehne mich nach einer Gemeinde, die nicht ein Spiegel der Gesellschaft ist, sondern ein Spiegel des Reiches Gottes. In der die Liebe und die Kraft Gottes und die Kraft ist in der Liebe, ja, wirklich betont ist und sichtbar wird. Mit allen Fehlern und mit allen Schwächen und mit allen Fehlentscheidungen, die wir treffen können als Gemeinde, das werden wir auch tun manchmal. Ja, mit all dem, ja, da wo die Liebe ist, ist alles okay. Ja, wenn Liebe das Größte sein darf. Wie bekommen wir also ein Jesusherz? Also nochmal, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle über Gleichgültigkeit und Überforderung, sich nochmal aufraffen, nochmal versuchen, bitte nicht. Bitte nicht. Hat in der Vergangenheit nichts gebracht, wird auch in der Zukunft nichts bringen. Ja, das kann man wirklich sagen. Jesus gab nicht sein Leben, um sein Gewissen zu beruhigen, sondern Jesus gab sein Leben aus Liebe zu den Menschen. Und dieses Herz, das möchte er uns schenken. Und was sollen wir tun, laut Jesus? Nun, wir sollen beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Hä? Aber ich dachte, das wäre so dringlich. Wieso jetzt beten? Wieso nicht alle Kraft voraus? Die Ernte ist dringlich. Ich kann es ja dabei beten, auf dem Weg. Ja, warum jetzt beten? Und außerdem die Frage, welcher Bauer müsste eigentlich gebeten werden, seine Ernte einzuholen? Das ist eigentlich ein ziemlich seltsames Gleichnis, oder? Also ich fahre da irgendwo durch Baden-Württemberg und sehe diese unglaublich großen Felder und ich denke, Mensch, die Ernte ist reif. Das müsste doch einer einholen. Ich sehe keinen Menschen. Gibt's doch nicht. Und dann finde ich raus über KI und Google und was, wem das hier gehört und finde raus, wo der wohnt und fahre zu dem Bauernhaus und klingel Sturm. Und der Bauer macht auf, ja, und ich sage, hören Sie mal, Ihre Ernte ist reif. Ihre Ernte ist reif. Da müssten jetzt mal jemand hinschicken. Ja, sonst haben Sie umsonst gepflügt, sonst haben Sie umsonst gesät, sonst haben Sie umsonst Traktor repariert, sonst sind Sie umsonst 5 Uhr morgens aufgestanden, was weiß ich. Alles war umsonst, verstehen Sie das nicht? Total albern, oder? So einen Bauern wird es nicht geben. Der wäre schon lange pleite gewesen. Ja. Natürlich ist das sein Interesse. Also warum müssen wir den Herrn der Ernte bitten, Arbeiter in seine Ernte zu senden? Und ich sage euch, was ich glaube. Ich glaube, dass Jesus darauf wartet, dass wir uns mit dieser Ernte identifizieren. Jesus wartet darauf, dass unser Herz parallel zu seinem schlägt und dass es unsere Ernte wird, die von Jesus und uns. Das ist unsere Ernte und wir sind nicht Saisonarbeiter oder gar Erntesklaven, sondern wir sind Juniorpartner Gottes. Wir lieben die Menschen. Wir haben von Jesus gelernt und wir fangen jetzt an, für Menschen zu beten. Wir fangen jetzt an, auch unseren Fokus sehr auf die Liebe Christi zu lenken. Ich möchte jeden Menschen lieben. Ich möchte über niemand böse daherreden. Ich möchte niemand verachten. Ja? Keinen Politiker, keinen lebenden Menschen möchte ich gerne verachten. Ja, ich habe Kritik. Oh ja, kannst du mir glauben. Ja? Und ich habe sachliche Kritik und Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber wir leben in einer Zeit, wo Menschen wirklich so runtergemacht werden. Auf allen Seiten, ich meine keinen besonderen, ja, so runtergemacht werden. Und beide Seiten beklagen sich immer, wie unmenschlich die anderen seien. Und manchmal fehlen mir die Worte dazu und es macht mich tief traurig. Möge die Gemeinde Jesus anders sein. Möge die Liebe zum Menschen uns motivieren. Ja? Und wisst ihr, das passiert am besten, wenn wir selber die Liebe Jesu angenommen haben. Und das haben viele nicht verstanden. Das habe ich Jahre nicht verstanden, was es bedeutet, die Liebe Jesu anzunehmen. Ich hatte mal so eine Phase, ich weiß das, da war ich noch in Südafrika, da war mir das so bedeutsam geworden. Da habe ich gedacht, so, jetzt nimmst du jeden Tag, morgen 10 Minuten, legst dich ins Gras draußen und nimmst die Liebe Jesu an. Ja? Und das war sehr, sehr schön. Ich habe tolle Sachen erlebt, aber dann wurde es irgendwie so Routine und irgendwie, was ich damals nicht verstanden habe, ist, wie man die Liebe Jesu annimmt. Ich bin nur den ersten Schritt gegangen. Ich habe ihm geglaubt, dass er mich liebt und habe seine Gnade gepriesen. Irgendwann im Leben, in meiner Christusnachfolge, habe ich festgestellt, dass alles ändert wirklich nur etwas, wenn ich Jesu Liebe als Vorbild nehme, mich selbst zu lieben. Das hat nichts mit Egoismus oder Individualismus zu tun. Das hat auch nichts mit Arroganz und von oben herab. Und nein, nein, die Arroganten von oben herab, glaub mal, das sind die, die die meisten Probleme mit sich haben. Die immer im Nebensatz einbauen müssen, warum sie den tolleren Urlaub haben und warum sie die weitere Reise können und was sie jetzt für ein Auto haben. Das sind nicht Leute, die mit sich selbst versöhnt sind. Menschen, die tief mit sich selbst versöhnt sind, die sich auch angenommen haben in ihrer menschlichen Schwäche. Meine Güte, ich heiße nicht Adam und ich habe in keinen Apfel gebissen. Ich habe mir das Ganze hier nicht ausgesucht, du etwa? Ich war nicht auf einer satanischen Evangelisation und habe mein Herz dem Satan geschenkt. Nein, habe ich alles nie gemacht. Ich durfte in der Sonntagsschule aufwachsen und wissen, dass ich ein Kind Jesu bin. Ja, aber meine Performance und mein Egoismus und andere Dinge in meinem Leben, ja, die waren da, die sind da. Es ist so vieles besser geworden. Aber immer nur auf einem Weg. Nämlich auf dem Weg, dass ich mich selber liebe und arme nehme, so wie Jesus das tut. Dass ich verstehe, wie besonders ich für ihn bin. Dass ich verstehe, was er zu mir sagt. Du, ich liebe dich mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern, auch in der Vergangenheit die 2, 3 richtig dicken Böcke, die du geschossen hast, wo du manchmal noch nachts wach liegst und dann kommt das wieder und du fühlst dich so schrecklich und so weiter. Und wisst ihr, in dem Moment, wo nicht nur du sagst, bitte Jesus, vergib mir und ihm das glaubst, sondern wo du dir selber vergibst, wo du weißt, wir sind versöhnt. Es ist vorbei. In dem Moment füllt sich dein Herz mit Liebe für andere, ohne dass du groß was dafür tust. Auf einmal beurteilst du auch nicht mehr jeden Menschen. Und dieses ganze kritische Gegucke und Beurteile, was bei uns so typisch geworden ist, boah, hast du denn so einen Arschlecht gesehen? Meine Güte, also schon peinlich. Na, all die Kleinigkeiten, na, weil du rechnest dir deine eigenen Dinge nicht mehr auf und lässt es sofort sein bei anderen. Du wirst großzügig, du lobst Leute, du siehst positive Sachen und sagst, hör mal, der Hut steht dir aber gut. Ja? Du willst etwas Positives sagen, du möchtest ein Segen sein. Verstehst du? Nicht aus Jüngerschaft und Entscheidung heraus alleine, ja? Sondern weil Jesus dein Herz verändert hat, weil seine Liebe wirklich bei dir angekommen ist. Und wenn Jesus dieses Gebet hört, Herr, sende Arbeiter in die Ernte, dann sind das ja nicht irgendwelche alten Greise, die da sitzen und nur noch beten können. Die gibt es natürlich auch und die sind auch ganz, ganz wichtig. Nein, Jesus spricht dazu seinen Jüngern ganz kurz vor der Aussendung. Das sind Aussendungsworte. Das sind die, die jetzt gehen werden. Das ist schon mal klar. Und die beten, Herr, sende Arbeiter. Meinen nicht sich, sie sind gesandt. Sende Arbeiter in deine Ernte. Und wenn dieses Gebet vor den Thron Gottes kommt, weiß er, wir sind soweit und die Ernte geht los. Der Kampf gegen Gerechtigkeit, dass wir Anwalt der Armen sind, der Unterdrückten sind, dass wir uns auf der richtigen Seite stellen, nämlich auf die Seite der Armen, so wie Mose das tat, so wie Jesus das tat, ja, mit dem Jesusherz und ganz ohne religiösen Druck. Und zum Schluss ein ganz heftig krasses Gebet. Und da verstehe ich nicht ganz, ich kritisiere fast nie Bibelübersetzungen, weil da sind so viele Linguisten und Professoren und studierte Leute, so als 25-jähriger Prediger habe ich schon mal was völlig falsch übersetzt, müsste eigentlich das und das heißen. Ne? Habe ich irgendwo in der Strongs-Konkordanz nachgeguckt und heute schäme ich mich da, wenn ich darüber nachdenke. Also die Bibel, die wir haben, sind sehr, sehr gut übersetzt. Die Übertragungen, die sind hilfreich und erklären die Bibel. Das ist nicht mein Thema heute Morgen. So, ein heftig krasses Gebet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Wenn du mich fragst, und ich hätte diesen Text nicht parat in meinem Kopf, würde ich fragen, du hör mal, das Aussenden, was steht in deinem Griechischen, würde ich dir sofort beantworten können. Apostello. So, Apostel sind Gesandte. Ja, Apostello bedeutet senden, Arbeiter in seine Ernte aussenden. Aber wenn ich dann nochmal nachgucke zu Hause, weil ich irgendwie dachte, ja, sicher ist sicher, dann würde ich feststellen, da steht ein Wort, was nicht einmal sonst in der Bibel mit Aussenden benutzt wird. Nicht Apostello, sondern Ekballo. Und Ekballo bedeutet rausschmeißen. Jemand mit Gewaltanwendung hinauswerfen, hinausstoßen oder hinaustreiben, Dämonen befehlend austreiben. So wird das im Neuen Testament an allen anderen Stellen übersetzt. Und nur das konkordante Neue Testament, ich habe eine Predigerregel, ich sage nie, der Text könnte auch anders übersetzt werden, wenn ich nicht ein Beispiel finde. Wenn keiner drauf gekommen ist, dann muss ich mich irren. Ja? Aber das konkordante Neue Testament, wenigstens, damit er Arbeiter in seine Ernte hinaustreibe. Arbeiter in seine Ernte hinaustreibe. Du sagst, aber da sind wir doch wieder beim Druck, hinausgetrieben werden. Nein, Baby, es ist dein Herz, das dich hinaustreibt. Du wirst so zur Ernte getrieben, so wie Jesus getrieben worden. Mit dem Herz, mit dem er am Kreuz hing und für uns alle bezahlt hat. Mit diesem Herz gehst du raus in die Welt und kämpfst für Gerechtigkeit und gegen Armut und stellst dich auf die richtige Seite. Das Gebet für das Herz Jesu erfüllt mit unser Herz mit seiner Liebe und das treibt uns draus. Ich schließe mit einem Bibelvers, den ich so sehr liebe, beziehungsweise ich schließe gleich mit einem Lied, aber noch dieser Bibelvers von Paulus. Ich mag sehr, wie die NGÜ ihn erweitert übersetzt hat. Dort heißt es in 2. Korinther 5, Vers 14. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Das ist es. Wir sind herausgetriebene durch unser eigenes Herz. Vor Jahren hatte ich einen sehr, sehr schweren Burnout und es ging mir überhaupt nicht gut. Ich sage manchmal, ich bin durch die Hölle gegangen und ich meine das auch so. Ja. Es war schrecklich. Und mein ganzes Leben war irgendwie in Einzelteile zerlegt und man kannte mich nicht wieder. Ich kannte mich auch nicht wieder. Und irgendwann kam der Herr und sagte zu mir, Uwe, alles in Einzelteile. Ja? Ich sage, dann bau doch mal wieder zusammen. Und ich versuchte es zusammenzubauen und ich merkte, es passte nichts aufeinander. Ich hatte keine Ahnung, wie das jemals hätte zusammenpassen können. Ist manchmal so. Und damals sprach Gott zu mir und ich hatte diesen Bibelvers, der mir viel bedeutete, habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich habe gesagt, oh ja, super, genau, ich erinnere mich, toller Bibelvers. Und ich dachte, Gott fragt mich so, was hast du denn auf deinem Herzen? Und ich dachte, ja, ein Boot. Ein Boot. Das muss jetzt nichts Besonderes sein, 20 Meter. So, reicht völlig. Ne? Dann morgens, nein, nicht morgens, abends den Sonnenuntergang gucken. Sonnenaufgänge, finde ich, sind überbewertet. Aber Sonnenuntergang gucken und ein Gläschen Wein und ne? Ja, habe deine Lust an dem Herrn und so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich machte mich neu auf den Weg, so wie Abraham, immer wieder neu aufbrechen mit Jesus. Ja, nach einer ganz starken, langen Zeit, wo ich im Predigtdienst stand, manches bewegen durfte, für mich gefühlt, ich fing bei Null an. Jesus nachzufolgen, ihm nah zu sein, meine Lust am Herrn zu haben. Ja, ich finde das so stark, diese alte Übersetzung, Lust am Herrn haben. Lust ist ja eigentlich in der Bibel nicht so positiv geprägtes Wort. Ne? Aber wir haben unsere Lust am Herrn. Wir lieben ihn. Sein Herz füllt unsere Liebe. Und dann kam er zu mir und sagte, okay, dann lass uns doch mal gucken. Ich finde, wir können das alles vorziehen und du kannst jetzt haben, was dein Herz begehrt. Und ich schaute in mein Herz und ich sah die Kinder dieser Welt. Ich sah den Kinderhandel. Ich sah die Not, die Sklaverei. die Ausbeutung. Ich sah diese Geschichten. Und das, was mein Herz begehrt, ist bis zum letzten Tag meines Lebens, keine Ahnung, wann das ist, möchte ich dagegen kämpfen. Möchte ich ein Anwalt für diese Kinder sein, in Nepal, in Indien, in Thailand, ja, in Afrika, in Deutschland, in Tschechien, möchte ich ein Anwalt für diese Menschen sein. Das ist, was mein Herz begehrt. Und ich habe ein Schlauchboot, das reicht. Mal ein bisschen chillen auf dem Wasser, geht auch gut vorwärts. Aber alles andere, wie langweilig, hallo, was habe ich denn da gedacht? Kenne ich mich eigentlich, das würde ich nicht länger als 2 Wochen aushalten, da drehe ich durch und versenke mich wahrscheinlich. Was wir tun es aus der Liebe, die Christus zu uns geschenkt, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Ist echt alles, ohne sie ist alles nix. Dafür steht die Kirche oder ist ein schlechter Witz. Weil Jesus Menschen liebte, starb er unter Spott und Hohn für alle, die ihn brauchen und keine besserwisser Religion. Lasst uns bauen miteinander, Gottes Reich, wo wir sind. Und nun darf ich, und dafür bin ich sehr dankbar, einen Film mit euch teilen, der euch unsere Arbeit von Schlussstrich näher bringt.
Ich freue mich sehr, euch jetzt etwas über unseren Verein Schlussstrich erzählen zu dürfen. Das möchte ich gerne zusammen mit Steffi Hölscher tun. Steffi ist Mutter von zwei wunderbaren Mädchen. Sie ist Richterin in Köln und seit 2015 ist sie erste Vorsitzende von Schlussstrich und engagiert sich leidenschaftlich für unseren Verein.
Genau. Ich habe 2014 bei einem UWX-Konzert zum ersten Mal von dem Verein gehört, den Uwe 2011 gegründet hat, um gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern zu kämpfen. Ich war geschockt darüber, wie groß das Thema ist, auch hier vor unserer Haustür, zum Beispiel im deutsch-tschechischen Grenzgebiet. Mir war sofort klar, dass ich auch etwas tun möchte und mich an diesem Kampf beteiligen.
Was macht Schlussstrich eigentlich genau? Nun, wir suchen gute Initiativen in aller Welt, die sich effektiv gegen Kinderhandel einsetzen und lernen sie kennen. Wenn uns überzeugt, was wir sehen, werden sie zu Schlussstrichpartnern, die wir dann finanzieren, damit noch viel mehr Kindern geholfen werden kann.
Über alle Partnerprojekte kann man sich auf unserer Homepage gut informieren. Zurzeit unterstützen wir 11 Initiativen, und zwar in Deutschland, Tschechien, der Dominikanischen Republik, Thailand, Indien und in Nepal. Nepal gehört zu den ärmsten Ländern Asiens und Unterernährung, Mangel an medizinischer Versorgung und Bildung gehören zu dieser traurigen Realität. Jedes Jahr werden dort bis zu 15.000 Mädchen Opfer von Menschenhändlern. Sie werden verschleppt und die meisten werden dann in indischen Bordellen brutal ausgebeutet. Es werden aber auch immer mehr Mädchen Richtung China geschmuggelt.
Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Ein Land mit 30 Millionen Einwohnern vermisst 15.000 Töchter pro Jahr. Nun, das liegt daran, dass Nepal zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt, Indien und China, liegt, zusammen mit rund 2,8 Milliarden Menschen. In China gab es ja 36 Jahre lang die Ein-Kind-Politik, an die man sich als Ehepaar zu halten hatte. Da man ja das Geschlecht eines Kindes schon recht früh im Mutterleib erkennen kann, führt es dazu, dass sehr viele Mädchen abgetrieben wurden. Wenn man nur ein Kind haben durfte, haben sich eben viele Paare für einen Jungen entschieden.
In Indien ist es Teil der Kultur, dass Töchter sehr arm machen können. Zur Hochzeit müssen die Eltern eine hohe Mitgift an die Familie des Mannes zahlen, wenn sie nicht wollen, dass die Tochter wie eine Sklavin behandelt wird. Das Mädchen verlässt also mit viel Geld das Elternhaus, kümmert sich dann aber nur um ihre Schwiegereltern, vor allen Dingen auch, wenn diese im Alter Pflege brauchen und nicht um die eigenen. Bei Söhnen ist es andersherum. Sie werden sich mit ihren Ehefrauen um die Eltern kümmern und sie versorgen. Deshalb werden in Indien auch sehr viele Mädchen abgetrieben.
Die Antwort darauf, wie so viele Mädchen aus Nepal verschwinden können, ist also, dass man an zwei Ländern grenzt, die nicht nur viel reicher und mächtiger sind, sondern beide auch einen ganz krassen Frauenunterschuss haben. Ein Paradies für gewissenlose, brutale Menschenhändler.
Die Geschichten dieser aus Nepal verschleppten Mädchen sind unfassbar traurig. Eines der Mädchen, das wir kennengelernt haben, heißt Maya. Sie wurde aus einem indischen Bordell befreit von unserem Partner, der Rescue Foundation. Hier erzählt sie ihre Geschichte. Ich war noch sehr klein, als mein Vater starb und meine Mutter mich zu meiner Tante brachte, die selbst 5 Kinder hatte. Die ganze Zeit ließ man mich dort spüren, dass ich nur geduldet war und ich fühlte mich gedemütigt, einsam und traurig. Natürlich wollte ich auch zur Schule gehen wie meine Cousins und Cousinen, aber das kostete eben Geld. Mir wurde gesagt, reicht es nicht, dass wir dich hier schon jahrelang mit durchfüttern müssen? Dann sagten sie mir, dass sie mich jetzt an irgendeinen Mann verheiraten würden, damit ich ihnen endlich nicht mehr auf der Tasche liegen würde. Da bekam ich solche Angst und Panik, dass ich weglief. Ich konnte meine ältere Schwester ausfindig machen und flüchtete zu ihr und ihrem Mann. Die beiden boten mir an, mich mit nach Indien zu nehmen, wo sie ein Schuhgeschäft hätten und ich könnte dort mitarbeiten und zur Schule gehen. Als wir in Indien ankamen, konnte ich es fast nicht glauben. Meine Schwester und ihr Mann waren Kinderhändler und hatten ein eigenes Bordell und dort sollte ich jetzt anschaffen. Ich war so wütend und wehrte mich natürlich dagegen, aber sie sperrten mich einfach tagelang allein in ein Zimmer. Was sollte ich tun? Es gab keinen Ausweg und irgendwann musste ich mich fügen. Immer wenn etwas sehr Grausames und Perverses von mir verlangt wurde und ich mich weigerte, kam ein Zuhälter, fesselte mich und tat mir schlimme Dinge an. Bis heute trage ich die Narben davon an meinem Körper. Nach 6 Jahren in dieser Hölle wurde ich gerettet. Wir waren im Bordell versteckt in einer Kammer unter dem Fußboden, aber einer der verdeckten Ermittler der Rescue Foundation hatte das herausgefunden und so kam es zu der Razzia. Sie brachten mich von dort in ein Schutzhaus, in dem Therapie und Schulbildung angeboten wurden und ich war so dankbar und nahm gerne an allem teil. Heute bin ich eine Leiterin unseres Schutzhauses und darf als Lehrerin die Mädchen unterrichten. Ich sage Ihnen immer wieder, was in eurer Vergangenheit war, war nicht unter eurer Kontrolle, aber eure Zukunft dürft ihr jetzt selbst gestalten. Ihr seid nicht nur Überlebende, sondern echte Kriegerinnen. Mich berührt diese Geschichte immer wieder sehr. Ich bin so dankbar für das gute Ende. Wir als Schlussstrich hatten uns aber auch gefragt, ob man nicht irgendwie schon früher etwas tun könnte, sodass viele Mädchen vor solchen Verschleppungen bewahrt werden können. So lernten wir die Organisation Maiti Nepal kennen, die gute Arbeit machen in verschiedenen Projekten. Und eins dieser Projekte unterstützen wir seitdem.
Genau. Es geht dabei um Checkpoints an allen 16 Grenzübergängen nach China und Indien. Die Checkpoint-Teams bestehen aus einem Mann und 4 Frauen, die größtenteils selbst aus der Zwangsprostitution gerettet wurden und nach Therapie und Ausbildung hier großartige Arbeit leisten. Sie überprüfen Autos und Busse und suchen nach vermisst gemeldeten Mädchen und verdächtigen Reisekonstellationen. Das ist nur möglich, weil der Staat mit ihnen kooperiert und die Polizei die Mitarbeiter schützt. Sie haben tatsächlich das Recht, dort sämtliche Fahrzeuge zu überprüfen. Durch die Arbeit an den Checkpoints werden jährlich bis zu 3000 Mädchen gerettet. Und wir als Schlussstrich sind überglücklich darüber, seit 2022 einen der Checkpoints komplett finanzieren zu dürfen.
Natürlich können wir all das nur erreichen durch Menschen, die ihr Herz berühren lassen und durch ihre Spenden unsere Arbeit möglich machen. Wir freuen uns über jede Spende, ob groß oder klein, die uns hilft, unseren Auftrag zu erfüllen. Einzelspenden sind uns natürlich auch sehr willkommen, aber besonders regelmäßige monatliche Spenden sind sehr hilfreich, weil wir dann gut einschätzen können, was wir unseren Partnerprojekten immer ein Jahr im Voraus an Unterstützung verlässlich zusagen können. Als Verein geben wir allen Spendern ein doppeltes Versprechen. Zum einen schauen wir uns die Projekte richtig gut an, die wir unterstützen. Wir wollen sicherstellen, dass Gelder gut und effektiv eingesetzt werden und legen großen Wert auf Transparenz und Integrität. Zum anderen versprechen wir unseren Unterstützern, dass jeder Euro, der auf unser Projektkonto überwiesen wird, auch 1:1 bei den Projekten ankommt, ohne Abzug für Verwaltung oder Vereinskosten.
Wir wollen uns zum Schluss bei allen Freunden und Unterstützern sehr, sehr herzlich bedanken. Ohne euch könnten wir keinem dieser Kinder helfen. Also auch im Namen von Maya und vieler, vieler anderer geretteter Kinder. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Bei uns hat es nicht die große Tradition der Kollekte. Aber wir werden das heute machen und auch dafür Geld sammeln für den Verein Schlussstrich e.V. Und hier dieses Glas wird gleich einfach rumgeben und ihr könnt ja gerne was reintun und ansonsten euch auch Infomaterial hinterher da mitnehmen, wo auch noch die Bankverbindung mit draufsteht und auch gerne was dahin überweisen könnt. Den Verein haben wir auch schon eigentlich in den letzten Jahren immer wieder halt auch mit unterstützt als Gemeinde oder halt auch hier bei Partys, die wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, dass einfach immer ein Teil von den Eintrittsgeldern irgendwie dahin geht und ein Teil des Umsatzes von dem Abend dahin geht. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Herzensanliegen ist, was auch ganz viele Leute hier von uns auch mittragen. Ich gebe die einfach mal rum. Ihr könnt gerne was reingeben, müsst ihr aber natürlich auch nicht. Wenn die Dose nicht zu euch kommt, dann steht die auch dann später irgendwo gleich dann da an der Kaffeetheke. Dann könnt ihr auch hinterher dann noch reingehen. Um 13 Uhr haben wir gleich noch ein Gebetstreffen für den Gemeindeentwicklungsprozess und trotzdem auch hier für dieses Anliegen, worüber Uwe gerade gepredigt hat, dass wir hier in Remscheid auch eine Ernte haben, auch Not haben, auch ein Herz brauchen, was uns in Bewegung setzt, wo wir gleich dafür beten können und auch noch genau das umsetzen können. 13 Uhr nehmen wir uns auch gar nicht noch richtig viel Zeit, um dafür zu beten. Und genau, für die Belange unserer Gemeinde und trotzdem sind das die Belange der Gemeinde. Genau, nehmt da gerne auch noch, genau, gucken wir sicher noch irgendwie, wie man es irgendwie noch so ein bisschen überbrücken kann, vielleicht auch noch mit etwas zu essen oder das Mittagessen mal ein bisschen ausfallen zu lassen und dann ein richtig großes Abendessen zu haben. Ja, ich bete auch einfach nochmal an der Stelle.